das Domradio am Sonntag. Und wir können uns freuen, heute ist der höchste Tag im Kirchenjahr, Ostersonntag, der Tag, an dem wir die Auferstehung Christi von den Toten feiern. Das Zentrum des christlichen Glaubens. Los ging es vergangene Nacht mit der Feier zur Osternacht. Gleich um 10 Uhr gibt es im Kölner Dom das Pontifikalamt zum Ostersonntag. Und wir wollen das Thema Ostern und Auferstehung heute einmal grundlegend betrachten. Bei uns im Studio ist Monsignore Markus Bosbach, der Leiter der Hauptabteilung Seelsorge im Erzbistum Köln. Ich grüße Sie, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Osternacht, ich habe es gerade erwähnt, damit beginnt ja der Ostersonntag. Wie haben Sie das erlebt in der vergangenen Nacht?
Ich durfte die Osternacht mit vielen Gläubigen feiern, hier in der Kölner Kirche, St. Maria Himmelfahrt. Wir haben das Osterfeuer entzündet und dann die Osterkerze in die dunkle Kirche getragen. Das ist immer wieder ein für mich auch ganz bewegendes Moment, wenn das kleine Licht einer einzelnen Kerze die Dunkelheit besiegt.
Kann man sagen, so, es ist so für Sie der beeindruckendste Gottesdienst des Jahres? Das sagen ja viele.
Ja, das würde ich schon auch genauso unterstreichen, aber ich würde es vielleicht sogar etwas weiter fassen. Ich würde auch sagen, Ostern beginnt nicht erst mit der Osternacht, sondern Ostern beginnt eigentlich am Gründonnerstag, denn ich kann Ostern nicht verstehen ohne Karfreitag, den Karfreitag nicht verstehen ohne Gründonnerstag. Für mich ist diese Einheit von den drei Tagen das eigentlich Bewegende, so in dieser Gesamtheit der Gottesdienste.
Wann kommt denn für Sie dann so während der Ostertage, während der Feierlichkeiten der Moment, wo Sie sagen, so jetzt ist es geschafft, jetzt ist für mich Ostern?
Das ist schon nach der Osternacht. Da bin ich auch körperlich erschöpft, das ist ein langer Gottesdienst, der natürlich den zelebrierenden Priester auch anstrengt, aber hinterher ist richtig so eine gelöste Osterstimmung, das ist für mich der Punkt, wo ich sage, da ist Ostern.
Ich habe es gerade erwähnt, heute ist der höchste Tag des Kirchenjahres, ein Freudentag. Was sagt eigentlich die Kirche? Wie sollte man diesen Ostersonntag heute eigentlich richtig gebührend begehen?
Die Kirche sagt natürlich jetzt nicht viel darüber, wie man jetzt Ostern feiert, außer dass man natürlich am Ostergottesdienst teilnimmt. Also die Kirche sagt ja nichts über das Eiersammeln oder über die Qualität der Osterglocken auf dem Frühstückstisch oder so. Aber ich finde, es gehört eben auch sozusagen jetzt in der Familie oder da, wo man lebt, dazu, dass man einen solchen Tag auch festlich begeht. Für mich heißt das, dass ich mich auch schön anziehe, dass ich den Mahlzeiten auch einen hohen Stellenwert einräume. Alles, was eben zu einem Fest dazugehört, was so einen Tag dann vom Alltag einfach unterscheidet.
Also es ist ein Tag, den man ganz bewusst begehen sollte, als heute ist wirklich ein Freudentag. Heute ist der freudigste Tag im Kirchenjahr.
Genau, auch wenn natürlich vielen Christen das so ein bisschen nicht mehr so ganz geläufig ist. Für viele ist ja Weihnachten mit einem ganz hohen Stellenwert besetzt. Aber wer auf unseren Glauben schaut, der muss einfach sagen, das ist das Größte. Gott hat den Tod besiegt, hat mir damit ja auch eine Zukunft eröffnet, die einfach unglaublich ist, die ich selbst noch gar nicht fassen kann. Und das ist einfach das Fest wert.
Wenn ich Sie ganz persönlich fragen darf, ist das denn so, dass Sie jetzt in sich eine tiefe persönliche, also eine emotionale Freude empfinden, mit einem Lächeln durch den Tag gehen, oder ist es eher was, was abgehandelt wird, weil es halt das Ritual ist, dass heute der höchste Tag im Kirchenjahr ist?
Also ich darf wirklich Gott dankbar sein, das bin ich auch, dass also für mich bisher jedes Osterfest nie Routine war, sondern immer wieder neu Herausforderungen in der Vorbereitung, dann aber auch ja tiefe Mitfreude in der Mitfeier und dann eben auch wirklich Feststimmung. Jetzt kommt für mich heute dazu, ich darf heute Nachmittag noch dann meine Familie besuchen, mein Neffe feiert heute mit uns seinen 16. Geburtstag, also da geht dann die Festfeier auch noch heute Nachmittag weiter und von daher bin ich ganz froher Stimmung.
Und dann spielt sich ja auch die 7 Wochen Fastenzeit eine große Rolle, ne? Dass man sich auf diese Zeit erstmal einstimmt und das nicht einfach aus dem Alltag rauskommt.
Ja, Fest braucht Vorbereitung. Also wenn sich das Fest nicht mehr unterscheidet von jedem Tag, dann geht es unter. Und gerade der Kontrast zwischen der Fastenzeit dann auch nochmal mit dem sehr harten Karfreitag, wo ich mich wirklich auch bemühe, gar nichts zu essen, und dann eben doch das Fest, das ist schon ein Gegensatz, den man auch körperlich dann spürt.
Gar nichts essen am ganzen Karfreitag, das kriegt man hin, oder?
Das kriegt man hin, wenn man genug Tee trinkt und Wasser, dann geht das. Es ist jetzt nicht vorgeschrieben, dass man gar nichts isst, sondern es ist vorgesehen, dass man sich einmal am Tag sättigt und sich ansonsten aber dann auch enthält. Wenn man gesund ist und auch noch jung ist, dann gilt diese Vorschrift. Aber ich habe immer gesagt, wenigstens wenn ich in der Fastenzeit, nämlich an vielen Tagen schon es mit dem Fasten dann doch nicht so genau genommen habe, will ich wenigstens am Freitag dann doch ernst machen damit. Und das ist mir dieses Jahr dann auch gelungen.
Es ist ja im Prinzip der größte Kontrast, den es im Kirchenjahr gibt, zwischen dem Trauertag, schlechthin dem Karfreitag und dem Ostersonntag. Darüber reden wir gleich weiter. Wir blicken nochmal auf den Karfreitag gleich mit unserem Gast, Monsignore Markus Bosbach, Leiter der Hauptabteilung Seelsorge im Erzbistum Köln, hier bei uns im Domradio am Ostersonntag. Der Ostersonntag im Domradio. Wir haben uns Besuch eingeladen heute Morgen. Monsignore Markus Bosbach sitzt bei uns am Mikrofon, der Leiter der Hauptabteilung Seelsorge im Erzbistum Köln. Und wir wollen uns etwas grundlegender heute dem Thema Ostern, Auferstehung, Kreuztod nähern. Und der Tod am Kreuz, die Auferstehung, das ist ja der Kern des Osterfestes. Und wenn man über die Auferstehung spricht, wenn man das Ganze rein logisch betrachtet, ist das ja schwer zu greifen. Der Mensch am Kreuz ist gestorben und 3 Tage später auferstanden. Wie sehen Sie das persönlich? Wie gehen Sie mit so einem doch recht schwierigen Thema um?
Das ist für den Glauben immer die Herausforderung schlechthin, weil es das eigentlich Unglaublichste ist, dass jemand, der gestorben ist, lebt. Mir hilft immer, wenn ich mich beim Hören zum Beispiel der Ostererzählungen jetzt aus der Bibel in die Personen hineinversetze, die damals mit Jesus zusammen waren. Zum Beispiel die Frauen, die ihm gefolgt sind, oder die Jünger, die ihn gesucht haben am Grab, die nicht gefunden haben. Und ich stelle mir immer vor, denen ging es ganz genauso. Die waren so genauso völlig fassungslos und eigentlich, ja, waren sie völlig, haben sie gar nicht damit gerechnet, dass das überhaupt passieren kann. Das sieht man ja an den beiden Emmaus-Jüngern, die einfach den ganzen Weg lang Jesus gar nicht erkennen, weil das, was nicht sein darf, das kann auch nicht sein, bis ihnen dann wirklich die Augen aufgehen. Und das ist immer wieder der Weg des Glaubens auch, sich ja mit dem, was uns von diesen Zeugen berichtet wird, auseinanderzusetzen und dann auch zum Glauben zu kommen.
In gewissem Sinne muss man es ja glauben, weil sonst macht ja der ganze christliche Glaube oder das Osterfest in dem Zusammenhang macht ja sonst überhaupt keinen Sinn. Man muss ja einen persönlichen Ansatz dafür finden.
Ja, es ist einfach Kern unseres Glaubens. Und wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre, dann wäre ja unsere ganze Hoffnung auch sinnlos. Dann bräuchte ich kein Christ zu sein. Dann könnte ich so leben, als ob dann irgendwann mit meinem Tod auch mein Leben zu Ende ist. Aber das glaube ich ja gerade nicht, sondern von Ostern her ist mir zugesagt und durch die Taufe habe ich daran Anteil. Dein Leben soll eben auch ewig bei Gott eine Zukunft haben. Und das ist der große Hoffnungshorizont, in dem ich lebe. Und deshalb kann ich mir christlichen Glauben nur österlich vorstellen und nie anders.
Was ist denn, wenn ich jetzt zu Ihnen als Seelsorger komme und Ihnen ganz ehrlich sage, ich habe große Probleme damit, ich kann nicht glauben, dass Jesus nach 3 Tagen Tod, nach dem Tod am Kreuz wirklich auferstanden ist? Wie würden Sie da auf mich zugehen?
Also dann würde man natürlich versuchen, oder ich würde versuchen, mit Ihnen auch natürlich ein Gespräch dann zu führen über den Glauben. Vielleicht kommt man am einfachsten dann dahin über die Erfahrung auch von Liebe, von geliebt werden und selber lieben. Und eigentlich ist ja das, was man für den man liebt, wünscht, dass er nie stirbt. Das wünscht man einem, den man liebt, ja nicht, dass er weg ist, sondern dass er da bleibt. Und wenn ich glauben will, dass Gott mich einzigartig liebt, dann will er eben ganz und gar, dass ich auch bleibe, dass ich Zukunft habe. Und so kann ich von diesem Horizont her, kann ich all das verstehen, was dann in der Bibel auch aufgeschrieben ist, was die Zeugen erlebt haben. Und was sie ja selbst völlig verändert hat und dann eben eine riesige Bewegung ja ins Werk gesetzt hat, die bis heute andauert. Eben eine Kette von Zeugen, die aus dieser Hoffnung leben. Mehr kann ich nicht anbieten. Ich kann keine Beweise anbieten im eigentlichen Sinne oder einfach nur sagen, du musst das jetzt aber glauben. Ich kann es nur auch bezeugen, so wie es mir bezeugt worden ist. Anders wird der Glaube nicht weitergegeben. Und ich kann, das kommt vielleicht auch noch dazu, österlich leben, wenn ich als Christ natürlich mit einer Sauertopfmine permanent rumlaufe und gar nichts von dieser Freude über diesen Sieg Jesu über den Tod ausstrahle und das im Alltag hinein kristallisiere, konkretisiere, Gestalt werden lasse, ja gut, dann werde ich auch selber natürlich kein glaubwürdiger Zeuge sein.
Das heißt, über Ostern kann man auch den Einstieg in den christlichen Glauben finden, wenn man da Probleme sonst mit der Berührung hat. Es ist ja nicht ohne Grund so, dass zum Beispiel auch die Erwachsenentaufen im Erzbistum Köln immer in der Osternacht stattfinden.
Ja, die Ostern ist einfach der Höhepunkt und die Kirche hat immer die Taufe an Ostern gefeiert. In der alten Kirche war das so und bei den Erwachsenen ist das meistens heute auch noch so, weil einfach da wird dann die wirkliche Entscheidung ganz konkret, wenn ich dann in der Osternacht mein ganzes Leben eben hinhalte, eintauchen lasse in den Tod Jesu, um mit ihm auch aufzuerstehen. So heißt es ja bei Paulus. Das wird natürlich heute oft nicht mehr so ganz deutlich, wie das vielleicht früher mal deutlich wurde. Ich selbst erinnere mich, dass ich mal in Nordafrika war und dort in so römischen Ausgrabungen rumgeklettert bin. Und da war auch eine frühchristliche Basilika mit einem Taufbecken noch zu sehen. Das Taufbecken war auch noch erhalten. Und ich bin da auch mal reingeklettert und war ganz bewegt, weil in diesem Taufbecken war der Bereich des Täuflings mit römischen Grabplatten so abgetrennt. Also es war so, als ob man in einem Sarg steht. Und da kann man sich vielleicht noch etwas erahnen, was das heißt, eben wirklich untergetaucht zu werden, zu sterben, richtig untergedrückt zu werden, um dann eben auch vom Priester dann rausgerissen zu werden aus diesem Wasser, um zu erfahren, was es heißt zu leben. Das ist natürlich nur ein Erahnen von dem, was damit wirklich mit dem Menschen passiert, nämlich die Zusage ewigen Lebens.
Die Zusage ewigen Lebens, das Zentrum des christlichen Glaubens, kann man sagen. Heute begehen wir den höchsten Tag im Kirchenjahr, es ist Ostersonntag. Bei uns zu Gast im Studio ist Monsignore Markus Bosbach, der Leiter der Hauptabteilung Seelsorge im Erzbistum Köln. Und gleich reden wir noch weiter. Es ist Ostersonntag und Sie hören das Domradio. Bei uns zu Besuch ist Monsignore Markus Bosbach, der Leiter der Hauptabteilung Seelsorge im Erzbistum Köln. Wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, wie Sie die Osternacht erlebt haben. Den eindrücklichsten Gottesdienst des Jahres, kann man eigentlich schon sagen. Gleich um 10 Uhr geht es weiter mit dem Pontifikalamt aus dem Kölner Dom. Wie ist das eigentlich zu sehen? Das ist ja jetzt nicht eine Wiederholung des Gottesdienstes, der heute Nacht stattfand. Welche Bedeutung hat denn dieses Hochamt um 10 Uhr?
Die Feier in der Nacht ist eigentlich eine Feier des Wachens. Die heißt auch eigentlich Vigil, also da steckt das lateinische Wort Vigilare, Wachsein drin. Also eine Feier der Erwartung. Man erlebt das, was herankommt, indem zum Beispiel erst aus dem Alten Testament vorgelesen wird, die Erwartung, die Hoffnung des Volkes Gottes. Und dann eben im Halleluja bricht sich auch schon in der Osternacht der Jubel dann Bahn und das Licht geht in der Kirche an und diese Festfreude, dieser Jubel, dieses Helle wird dann natürlich am Tag einfach fortgesetzt. Und die Kirche hat Ostern ja nie nur an einem Tag gefeiert, sondern es gibt die sogenannte Osteroktav, die Osterwoche, in der die Regel gilt, jeder Tag so zu feiern wie das Hochfest selbst. Also das Fest ist so hoch, da reicht noch nicht mal der Ostersonntag, sondern da brauchst du jeden Tag.
Das heißt, man sollte eigentlich auch nach dem Ostermontag noch bis zum Weißen Sonntag eigentlich auch noch sich bewusst machen, es ist Ostern und vielleicht auch öfters mal in die Kirche gehen noch.
Ja, ich würde alle einladen, auf jeden Fall Ostermontag. Der Tag ist ja sozusagen auch als Feiertag ein Rest, spürbarer Rest dieser Osteroktav, in dem wir eben auch nicht arbeiten müssen. Also da kann man das auf jeden Fall weiterfeiern. Dann kommt ja der Weiße Sonntag, das ist der Oktavtag, Weißer Sonntag, nicht von den Kommunionkindskleidern, sondern eben von den Taufkleidern derer, die in der Osternacht getauft wurden, die dann nach einer Woche Festfreude in diesem weißen Gewand, dieses Gewand dann abgelegt haben und dann ihren Alltag als Christen wieder aus dieser Ostererfahrung heraus aufgenommen haben.
Das krasse Gegenteil zu diesen feierlichen Gottesdiensten in den Ostertagen ist ja das, was am Karfreitag passiert ist. Einerseits mit dem Kreuzweg im Kölner Dom, Freitagmorgen um 10 war der. Und dann aber auch mit dieser langen Karfreitagsliturgie, die ja komplett ohne Musik auskommt. Finden Sie das als Gottesdienstbesucher zum Beispiel, finden Sie das nicht auch schwierig, sich darauf einzulassen, auf sowas? Es macht dir keinen Spaß.
Auch das würde ich jetzt nicht sagen, dass es keinen Spaß macht. Ich würde Ihnen auch widersprechen, dass da keine Musik sei. Es ist keine Orgel, die spielt. Natürlich wird auch gesungen. Es wird sogar sehr feierlich gesungen. Die Fürbitten, die sonst ja gesprochen werden, werden gesungen. Es wird ein alter Ruf gesungen, wenn das Kreuz gezeigt wird. Ecce lignum crucis, seht das Holz des Kreuzes mit einer ganz feierlichen Melodie. Es ist schon ein feierlicher Gottesdienst, aber er strahlt aus, was man vielleicht mit Entäußerung nennen könnte. So wie bei Paulus es heißt, Christus war Gott gleich, aber er hat sich entäußert, er wurde Mensch. Er hat alles abgelegt, was sozusagen jetzt diese Menschlichkeit verschatten könnte. Und so ist das beim Karfreitagsgottesdienst auch. Wir werden ganz konzentriert auf eben das Ende des Lebens dieses irdischen Jesus. Und da soll uns nichts ablenken oder davon wegführen. Deshalb diese sehr konzentrierte Liturgie, so würde ich es vielleicht mal nennen.
Aber Sie sagen, das hat dann quasi eine ganz eigene Ästhetik. Man muss da bloß den Zugang zu finden.
Genau, es hat einen ganz eigenen Charakter. Es ist ja auch keine Eucharistiefeier wie sonst an allen Tagen im Jahr, sondern die Kommunion wird zwar ausgeteilt, aber in dieser Feier nicht gewandelt, nicht konsekriert. Man kann natürlich das nur eigentlich sinnvoll verstehen, auch vom Gründonnerstag her, von Ostern her, von der Hingabe Jesu, die eben, der sich schenkt, der sich seinen Freunden schenkt, der auch sein Vermächtnis gibt, ich bleibe bei euch, ich gehe nicht weg, ich bin jetzt nur auf andere Weise bei euch. Und an Ostern die Erfahrung, dass dieser Tod ihn nicht festhalten konnte, sondern er lebt und auch für uns das Leben will. Also das ist so eine Dramatik, die einfach zusammengehört. Und wenn man jetzt nur Karfreitag in den Gottesdienst ginge, dann wäre man wahrscheinlich ein bisschen ernüchtert. Aber wenn man die Gottesdienste alle mitgefeiert hat, dann spürt man auch diesen dramatischen Bogen.
Also man muss Ostern einfach komplett im Zusammenhang sehen. Und der Karfreitag macht ohne den Rest von Ostern keinen Sinn. Und auch der Ostersonntag würde wahrscheinlich ohne Karfreitag auch im Gottesdienst wenig bedeuten. Ich glaube, ich hoffe mal, ich habe das so richtig ausgedrückt, zusammengefasst.
Ja, es ist einfach natürlich, jeder Tod ist erstmal in unseren Augen sinnlos, weil er Leben beendet, Beziehungen auseinanderreißt. Aber ein Tod, von dem ich glauben kann, dass er für mich das Leben bedeutet, ein Tod, von dem ich glaube, dass er nicht tot geblieben ist, der ist eben so unerhört und so unglaublich, dass ist eben dann der Kern unserer Botschaft. Von daher geht Karfreitag nicht ohne Ostern. Und es wäre ja sonst auch irgendwie, entschuldigen Sie, pervers, wenn wir nur den Tod eines Menschen feierten und nicht, dass Gott diesen Tod besiegt hat.
Das ist eigentlich der beste Ansatz jetzt für die kommenden Ostertage. Monsignore Markus Bosbach war bei uns im Studio und hat mit uns darüber gesprochen, wie er persönlich die Osterzeit angeht und was man damit verbinden sollte. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie vorbeigekommen sind.
Gerne und allen Hörerinnen und Hörern frohe Ostern.